Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich möchte mit euch heute Morgen über das Thema nachdenken, ja, nicht die Klappe halten. Und ihr seht, das Ja haben wir so ein bisschen anders geschrieben. Das hat damit zu tun, dass das Ja noch jung ist und dass das vielleicht ja so ein Jahresmotto werden kann. Ich halte dieses Jahr mal nicht die Klappe. Wozu und was ist der Inhalt? Darauf komme ich heute in der Predigt zu sprechen. Das Jahr ist ja noch jung und deswegen könnte man ja auch noch mal fragen, was möchte ich eigentlich mit diesem Jahr anfangen? Wozu will ich dieses Jahr nutzen? Was werde ich vielleicht anders machen? Oder vielleicht auch so machen wie im letzten Jahr, aber viel bewusster, viel gezielter. Ja, nicht die Klappe halten. Dieser Psalm ermutigt uns dazu. Und wer schon mal 1. Chronik 16 nachgelesen hat oder nachlesen will heute Nachmittag, der wird feststellen, dass viele Aussagen aus Psalm 96 in 1. Chronik 16 auch zu finden sind. Und das hat damit zu tun, dass damals der David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat. Vorher war die Bundeslade außerhalb von Jerusalem gewesen, aber David hat sich gesagt, Mensch, das ist nicht gut. Die Bundeslade, das war für ihn so symbolisch die Gegenwart Gottes. Und er sagte sich, das ist nicht gut, wenn die irgendwo steht, sondern ich möchte die gerne im Zentrum meiner Macht haben. David als König von Israel. Sagte, im Zentrum meiner Macht, im Zentrum meines Lebens. Ich möchte, dass alles, was ich tue, von Gott ausgeht. Das war das Statement. Und das Volk war begeistert. War begeistert, dass sie sagten, Mensch, das ist ja super, wenn Gott tatsächlich ins Zentrum unserer Macht, unseres Volkes kommt. Und zum ersten Mal beauftragt David Asaf und die Leviten, den Herrn zu preisen. Und sie machen das eben mit den Worten aus Psalm 96, der nach der Septuaginta, also nach griechischen Bibelübersetzung, David zugewiesen wird. Aber eben die Leute von Asaf und die Leviten haben sie praktisch das erste Mal vorgetragen. Und dieser Tag, an dem die Bundeslade feierlich nach Jerusalem kam, war für Israel ein Tag voller Freude, ein Tag voller Anbetung und ein Tag des öffentlichen Bekenntnisses. Weil sie sagten, Freunde, das ist ein Statement. Wir holen die Bundeslade in die Hauptstadt, in unmittelbare Nähe vom Thron. Wir wollen wirklich ein Volk sein, das sich an Gott orientiert. Alle waren begeistert. Warum? Ich lese die ersten beiden Verse aus Psalm 96. Da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Die ganze Erde singe dem Herrn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündet täglich, dass er uns rettet. Gott hat mit seinen heilvollen Absicht die ganze Erde im Blick. Und dabei natürlich immer auch besonders uns Menschen. Und deswegen sind wir alle aufgefordert mitzusingen. Asaf und die Leviten singen ja nicht, also wir singen dem Herrn ein neues Lied. Wir singen dem Herrn und loben seinen Namen. Nein, sie fordern uns alle auf. Das ist ja ein Appell. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Warum? Die Antwort, weil Gott alle rettet. Weil er uns rettet. Das ist Gottes Absicht. Und ich meine, zumindest empfinde ich das so, wir leben ja wirklich in sehr herausfordernden Zeiten. Die Autokraten in Ost und West scheinen sich ja einfach zu nehmen, was immer sie wollen, wann immer sie wollen. Und man hat das Gefühl, irgendwo ist niemand da, der ihnen entgegentreten will oder vielleicht auch entgegentreten könnte. Unsere Wirtschaft kommt nicht so richtig in Gang. Linksradikale schneiden ganze Stadtteile in Berlin vom Stromnetz ab. Cyber- und Drohnenattacken häufen sich. Und Moral ist scheinbar nur noch das, was jeder für sich selbst daraus macht. Egoismus und Rücksichtslosigkeit sind auf dem Vormarsch, so dass mir zumindest zeitweise schwindelig wird. Und die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik scheinen nicht wirklich Antworten zu haben. Und ich glaube, ihr Lieben, gerade in dieser Zeit sind wir Christen gefragt. Wir werden gebraucht, glaube ich, wie zu keiner Zeit zuvor. Wir sind gefragt, gerade in 2026, ja, nicht die Klappe zu halten. Wir dürfen uns jetzt nicht zurückziehen, sondern wir müssen sie aufreißen, soweit wir es nur können, weil wir den kennen, der diese Welt rettet. Weil wir eine Hoffnung haben, eine Perspektive haben. Weil wir Mut für morgen machen können. Wir haben nicht den, der eventuell vielleicht retten könnte, sondern wir haben den, der bereits die Grundlage für die Rettung schon gelegt hat. Damals, als er am Kreuz auf Golgatha für alle Gottlosigkeit, die gegenwärtig in dieser Welt unterwegs ist, bereits bezahlt hat vor Gott. Die ist vor Gott im Grunde genommen schon beglichen, wenn es die Menschen nur annehmen. Diese Vergebung, die Gott uns schenken will, persönlich annehmen. Gott hat in seinem Sohn Jesus damals auf Golgatha für allen Egoismus, für alle Gottlosigkeit, für alle Schuld von uns Menschen bezahlt, zu allen Zeiten und an allen Orten. Und damit ist die Grundlage gelegt, dass wir mutig nach vorne blicken können. Wir kennen den, der das bereits damals in Ordnung gebracht hat. Der diese Mauer, die zwischen Gott und uns gestanden hat, die wir hingestellt haben durch die Sünde, bereits eingerissen hat. Und der einfach sagt, komm, gib mir deine Schuld und lass mich in dein Leben und lass uns gemeinsam deine Zukunft gestalten. Bei mir sind die Antworten, die du suchst. Ich bin tatsächlich dieses Licht der Welt. Ich bin die Hoffnung für die Völker, mitten im Dunkel, das uns umgibt. Und deswegen dürfen wir nicht schweigen, sondern können einstimmen in diesem Psalm 96. Nochmal die beiden ersten Verse. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die ganze Erde singe dem Herrn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündigt täglich, dass er uns rettet. Verkündet täglich, dass er uns rettet. Also jeden Tag. Gott ist nicht ein Gott, der mal zwischendurch vielleicht rettet. Nein, täglich. Du schlägst morgens die Augen auf und sagst, da ist er, der, der heute wieder rettet. Er ist schon wieder da, steht schon an meinem Bett und steht mit mir auf, geht mit mir ins Badezimmer. Er ist schon da. Und darum möchte ich euch einfach mal einen Moment ermutigen, darüber nachzudenken, wo seid ihr alle im Alltag unterwegs? Wem begegnet ihr dort? Wen trefft ihr? Zu Hause, auf Arbeit? In der Nachbarschaft, wenn ihr unterwegs seid, beim Einkaufen, wen alles trefft ihr? Wo und wie könnt ihr diesen Menschen unsere Hoffnung Jesus Christus bezeugen? Es lohnt sich, sich darüber immer mal Gedanken zu machen. Sich bewusst zu machen, als Christ, Jesus lebt in mir. Und wo immer ich hingehe, tritt Christus mit auf. Ist Christus da? Ist seine Hoffnung da? Und das bedeutet, wo immer ihr eintretet, da können die Dinge wirklich anders werden, weil Christus mit euch eintritt. Nicht, weil ihr so besonders seid, seid ihr auch. Aber der hat noch ganz andere Möglichkeiten. Und dass wir einfach uns dessen bewusst sind, wenn wir mit Christus in einen Raum, in einen Ort zu Menschen hingehen, dann kann alles anders werden. Und es fängt damit an, dass wir den Leuten sagen, es gibt eine Hoffnung. Du musst nicht mutlos werden. Es gibt einen Jesus, dem nie die Ideen ausgehen. Nie. Es gibt für den keine verfahrene Situation. Sondern er hat immer, immer eine Idee, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Und deswegen, Vers 3 und Vers 4, erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Denn der Herr ist groß und sehr zu loben. Mehr als alle anderen Götter stehen ihm Lob und Ehre zu. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn. Stärke und Schönheit erfüllen sein Heiligtum. Ich beobachte im Alltag eigentlich immer wieder, es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Menschen, wenn überhaupt, aber nur ganz wenige Menschen, die tatsächlich nichts glauben. Irgendwie glauben die Leute alle irgendetwas. Weiß ich, wer so die Neujahrsansprache unseres Kanzlers mitverfolgt hat, ist mir nochmal so deutlich geworden, also ich sage das mal mit meinen Worten, der Kanzler glaubt an sich selbst und an die Schaffenskraft von seinem Volk, also von uns Bürger und Bürgerinnen heißt das. Ne? Genau. Also von uns, die wir dazugehören. Und er sagt, also wenn wir alle in die Hände spucken und wenn wir uns alle eins machen und dann schaffen wir das. Irgendwie habe ich das schon mal gehört, nur mit anderen Worten. Also da ist ja auch viel Wahres dran. Also die Hände in den Schoß legen und nur zu jammern hilft ja auch nicht weiter. Da hat er ja recht. Ist also viel Wahres dran. Wir müssen anpacken und die Dinge nach vorne bewegen, auch in diesem Jahr. Aber wäre es nicht irgendwie traurig, wenn die ganze Zukunft nur von unserer Schaffenskraft abhinge? Wenn unsere ganze Hoffnung nur auf uns selber ruhen würde? Asaf und die Leviten lesen uns an der Stelle, Gott sei Dank, die Leviten. Vers 4, denn der Herr ist groß und sehr zu loben. Mehr als alle anderen Götter stehen ihm Lob und Ehre zu. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Unser Gott ist ein Macher. Das ist das, was hier steht. Er ist ein Macher. Er hat den Himmel gemacht. Er hat uns gerettet. Er ist ein Macher. Und wenn wir hier zur Anbetung zusammenkommen, dann lasst uns tatsächlich seine Stärke und seine Schönheit ansehen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, haben wir ja gerade gesungen. Genau darum geht's, dass wir seine Ehre, seine Größe uns anschauen. Und das macht uns Mut. Denn Gott ist nicht ein von Menschen ausgedachter Götze, sondern Gott ist Gott. Er ist wirkmächtig, ein Macher, dem nie die Ideen ausgehen, der den Himmel gemacht hat. Wir waren mit der Gemeindeleitung Freitag, Samstag hier in Schmiedeberg, gestern Abend nochmal vors Haus getreten, und sagte mir jemand, guck dir mal den Himmel an. Also Schmiedeberg, richtig dick Schnee da oben, ne? Und dann guckst du dir den Himmel an, die Sterne. Es ist faszinierend. Es ist wunderschön. Oder manche lieben so wie ich eher den Sommer. Wenn man im Sommer rausgeht und lässt sich die Sonne so ein bisschen auf die Haut scheinen, spürt diese Wärme. Das ist was Schönes. Oder den Regen, wenn man dem zuschauen kann, der aus den Wolken fällt. Das ist was wirklich Schönes. Nur wissen wir alle natürlich, wir kennen die wissenschaftlichen Zusammenhänge, wie Regen entsteht und so weiter. Aber wir Christen kennen vor allem auch den, der diese ganzen Naturgesetze in Gang gestellt hat. Der das alles geschaffen und angelegt hat. Der das alles gemacht hat, damit es funktioniert. Gott hat bewiesen, er ist ein Macher, er versteht sein Handwerk. Er weiß, die Dinge wirklich auf Schiene zu legen. Er hat bewiesen, er ist nicht taub, er ist nicht leblos, wie die anderen Götzen. Ich erinnere nochmal an die Baalspriester und an Elia. Also Elia fordert die Baalspriester zu einem Wettstreit auf. Welcher Gott kann sein Feuer selber anzünden? Das war die spannende Frage. Und diese Baalspriester bauen einen Opferaltar und legen dort ihr Opfertier drauf. Und dann geht das los. Baal, zünde unser Opfer an, zünde. Und sie tanzen und hüpfen und ritzen sich. Und das geht bis Mittag, aber nicht mal ein einsames Flämmchen kommt vom Himmel. Und dann sagt Elia so, jetzt ist mal gut, jetzt bin ich dran. Holt mal ordentlich Wasser. Und die kippen Wasser, über Wassereimer voll nochmal über das Opfer. Und dann sagt der Elia relativ kurz und bündig, Herr, sei doch so gut und steck doch mal dein Feuer an dein Opfer. Und ein Feuerboost geht los, der sogar die Steine zum Schmelzen bringt. Ist für mich immer noch mal so ein Bild davon, Gott ist eben kein lebloser Götze, den ich versuchen muss, mit irgendwas zu beeindrucken und der am Ende doch nicht reagiert. Sondern Gott ist wirkmächtig. Und er wartet darauf, dass wir ihn in unseren Alltag einbeziehen. Ein einfaches Gebet von Elia reichte. Der hat da keine großen Zeremonien gemacht, der ist nicht darum getanzt, der hat sich nicht geritzt, sondern einfach gesagt, Herr, sei so gut, steck das Ding mal an. Und Gott macht's. Er hört das Gebet. Und darum ist mir das so wichtig. Gott ist kein toter Götze. Er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Und die ganze Schöpfung bezeugt das. Aber lasst uns auch hier nicht bei uns selber stehen bleiben, dass wir das so für uns genießen. Sondern, Vers 3 nochmal, erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Und auch hier nochmal meine Ermutigung, halt mal kurz inne. Wo hast du Gott zuletzt erlebt? Bei welcher seiner Taten warst du dabei und kannst sie bezeugen? Vielleicht gab es mal ein Wunder, so wie bei meiner Frau, die voriges Jahr wirklich so eine Wunderheilung am Körper erlebt hat. Seitdem wieder alles ganz in Ruhe essen und genießen kann. Zuvor konnte sie eigentlich gar nichts mehr essen. Oder wo hast du vielleicht einfach Gottes Hilfe erfahren? Gottes Ermutigung. Halt ja nicht die Klappe. Erzähl es den Menschen in deiner Umgebung, wo immer Gott die Gelegenheit dazu gibt. Meine Frau arbeitet mit einer anderen Christin zusammen in der Kita. Die haben so fünf Kinder, die da so betreuen. Sagt sie, diese Woche kam eine Frau dahin, die sagt, wenn ich bei euch hier ins Haus komme, die Atmosphäre ist so anders. Völlig anders als an anderen Orten. Mir hat das nochmal gezeigt, ihr Lieben, gerade auch Menschen, die noch keine Christusbeziehung haben, haben eine ganz besondere Antenne dafür, wo Christus gegenwärtig ist. Die spüren das. Manchmal mehr als wir Christen selber. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, ja, nicht die Klappe halten. Reagiert darauf und sagt, ja, ich glaube dir, dass du das empfindest. Das hat mit Jesus zu tun. Der ist hier anwesend. Du siehst ihn nicht, du riechst ihn nicht, du fühlst ihn nicht, aber du spürst ihn. Ja, nicht die Klappe halten. Wo immer Gott euch Gelegenheit gibt, hakt ein und verweist auf Jesus. Am Anfang des Psalms wurden wir dreimal aufgefordert, für unseren Herrn zu singen. Jetzt werden wir dreimal aufgefordert, unserem Herrn etwas zu geben. Und ich finde das herrlich. Ich meine, wir konnten als Christen nichts dazu beitragen, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt. Wir konnten nicht für uns selber am Kreuz sterben. Das hat Jesus gemacht. Wir hatten keinen Hebel in der Hand, mit dem wir Gott hätten zwingen können, durch den Heiligen Geist in unser Leben zu kommen. Aber Gott sagt, ein einfaches Gebet, wenn du mich bittest, das genügt und ich komme. So schenkt sich Gott uns. Und wir konnten für all das nichts tun. Wir können es nur dankbar in Empfang nehmen. Und jetzt an dieser Stelle schenkt Gott uns drei Möglichkeiten, wie wir einfach ihm unsere Dankbarkeit dafür zeigen können. Ab Vers 7 lese ich, ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn, erkennt, dass der Herr herrlich und stark ist. Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Bringt eure Opfer dar und kommt und betet ihn an. Betet den Herrn in seinem heiligen Herrlichkeit an. Die ganze Erde soll vor ihm beben. Ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn. Das heißt doch, Gott will alle, die Völker der Welt. Er ist einer für alle. Dürfen wir Christen denn mit dem Totalanspruch auftreten, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Die Frage bekomme ich immer mal gestellt. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Was denn sonst? Denn Gott hat alle Menschen geschaffen. Und er liebt alle Menschen. Und er möchte, dass alle Menschen in lebendige Beziehung zu ihm kommen. Es wäre doch schlimm, wenn wir das den Leuten nicht sagen, die es noch nicht wissen. Es ist ja, ich würde sagen, eher unsere Ehre und Pflicht, als dass wir uns diese Frage stellen müssten. Denn Jesus allein kann uns mit Gott verbinden. Und er will das. Und er will das, um jeden Einzelnen zu segnen. Aber wie sollen die Menschen zu Gott umkehren, wenn sie nichts von ihm wissen? Ja, nicht die Klappe halten. Gebt dem Herrn die Ehre, betet den Herrn in seinem heiligen Herrlichkeit an. Das ist Gottes Auftrag. Wir dürfen, um im Bild zu bleiben, die Klappe aufreißen und ihn anbeten. Das ist das, was Gott freut. Übrigens heißt anbeten, wenn jetzt Leute denken, aha, da ist das so ein bisschen Richtung Hochmut. Anbeten heißt wörtlich eigentlich, sich vor Gott niederwerfen. Das heißt eigentlich anbeten, dass ich sage, Herr, ich weiß, dass ich am Ende angesichts des Universums und deiner Größe maximal ein Staubkorn bin. Aber hey, ich freue mich so an dir. Und dass du mich siehst und würdigst, obwohl ich so klein bin. Das heißt anbeten. Das heißt Gott die Ehre geben. Wir dürfen ihm Opfer bringen. Seit Jesus gekommen ist, natürlich unblutige Opfer. Wir müssen nicht wie bei Elia Opfertiere schlachten. Nein, wir dürfen ihm Zeit geben. Kraft. Von unserem Geld abgeben, Kreativität einsetzen. So sehr unser Motiv dabei unsere Dankbarkeit Jesus gegenüber ist, ebenso sehr ist es aber auch das, wozu Jesus uns herausfordert. Wenn ich es mal auf eine schlichte Formel bringen darf, du kannst nicht Gott gegenüber in der Anbetung die Klappe aufreißen, aber die noch nicht Christen gegenüber sie halten. Das geht nicht zusammen. Das eine ist praktisch wie bei einer Münze die Rückseite vom anderen. Wir dürfen und wir haben allen Grund, in dieser Welt für Christus die Klappe aufzureißen, weil er alle will und alle liebt. Weil er es gut mit allen meint. Vers 10 erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen. Er wird alle Völker gerecht richten. Ihr Lieben, ich glaube, dass die Sünde die Welt aus den Fugen gebracht hat. Ich habe vorhin ein paar Beispiele erzählt. Aber wo Jesus Herr sein darf, wo wir ihn wieder in die Mitte unseres Zentrums rücken, wird die Welt wieder fest gegründet, weil sie in ihn gegründet wird. Das verändert wirklich alles für dich und für dein Umfeld. Da kommt so viel Hoffnung, so viel Mut. Denn Gott urteilt nicht willkürlich. Bei ihm gibt es echte und wahre Gerechtigkeit. Er sucht nämlich nicht seinen Vorteil. Er braucht nichts mehr für sich. Er hat alles, er ist Gott. Er muss nicht gucken, dass er gut abschneidet. Er muss auch nicht darauf achten, dass seine Ehre nicht besudelt wird. Er ist Gott. Er ist Ehre in Perfektion. Und er hat alles, was er braucht. Und sogar hat er für uns alles, was wir brauchen. Und deswegen ist er in der Lage, gerecht zu sein, großzügig zu sein, unseren Vorteil zu suchen. Und das hat er in einzigartiger Weise getan, als er am Kreuz für jeden von uns starb. Er hätte das nicht nötig gehabt. Aber er hat es gemacht, weil er uns will. Und weil er keinen anderen Weg gesehen hat, wie wir wieder mit ihm in Gemeinschaft kommen können. Er war zu allem bereit und hat es bereits gemacht. Er hat gerettet. Du brauchst nur noch sagen, ich steig ein. Herr, ich lass mich auf dich ein. Oder wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, Herr, 2026, ich lasse mich wieder neu bewusst auf dich ein. Hilf mir ja nicht, die Klappe zu halten, wo immer ich unterwegs bin, um dich zu bezeugen. Vers 11, der Himmel freue sich und die Erde juble. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen, besser übersetzt man werden, sich freuen vor dem Herrn. Denn der Herr kommt, er kommt, um die Erde zu richten. Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. Gustav Heinemann, der damalige Innenminister im Kabinett von Konrad Adenauer, war 1950 zugleich auch Präses der gesamtdeutschen EKD. Und er sagte damals beim zweiten deutschen Kirchentag Folgendes. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Als Christen dürfen wir auch im Jahr 2026 nicht die Klappe halten, uns nicht einschüchtern lassen. Und wir brauchen das auch nicht. Ohne Zweifel stehen wir in einer herausfordernden Zeit, aber wir stehen darin mit unserem himmlischen Vater, der diese Welt geschaffen hat. Und wir stehen darin mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Retter, der diese Welt bereits gerettet hat und der wiederkommen wird. Und aller Ungerechtigkeit ein Ende setzen wird und ihrer gerechten Strafe zuführen wird. Aber bis dahin stehen wir als Christen mitten in dieser Welt als Hoffnungsträger, als Menschen, die unseren Mitmenschen die Hoffnung, die in uns lebt, bringen. Jesus Christus, er ist die Hoffnung für diese Welt. Ihn beten wir an und in seiner Kraft packen wir bei den Herausforderungen mit an und halten dabei auch in diesem Jahr nicht die Klappe von Jesus. Amen. Nehmt euch einfach einige Augenblicke, um das nochmal in der Stille zu verarbeiten und danach wird der Achim sagen, wie wir mit dem Gottesdienst weitermachen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.